Wie fängt man einen wild gewordenen Affen? Ich habe früher Geschichten geliebt. Ich habe Kindergeschichten geliebt. Und eine Geschichte davon ist mir sehr eindrücklich hängen geblieben. Wie fängt man einen Affen? Darum soll es heute am Anfang gehen und dann werdet ihr sehen, worauf ich hinaus möchte. Und zwar, stellt euch vor, ihr habt bei euch im Wohnzimmer einen Affen, der springt bei euch an die Lampe, an den Kronleuchter und baumelt rum und springt auf den Schrank und schmeißt irgendwas runter und ihr rennt hinterher, aber ihr könnt ihn nicht erreichen. Er rennt durchs Wohnzimmer, ist laut und kreischt und hüpft und ihr sagt, wie kann ich diesen Affen endlich fangen? Und die einzige Lösung oder eine der besten Lösungen ist, dass ihr diesem Affen eine Falle stellt. Und zwar läuft das so ab, dass man nehme eine große Vase, ihr wisst schon, wo es darauf hinausläuft, ihr nehmt eine große Vase mit einer Öffnung, die genauso groß ist, dass die Hand von dem Affen dort reinpasst. Und in dem Moment, wo der Affe gerade schaut, habt ihr eine Banane und legt sie langsam in die Vase rein, dass der Affe das auch sieht, dass ihr da etwas ganz Leckeres reinlegt. Dann geht ihr ein paar Schritte zurück. Und irgendwann kann der Affe das nicht mehr aushalten. Er muss zur Vase rennen und will unbedingt diese Banane haben, denn Affen lieben Bananen. Wie ja natürlich jeder weiß, man kann es natürlich auch optional mit M&Ms und so weiter machen. Das geht natürlich auch. Affen lieben das, sie greifen da rein und leider ist die Hand nicht so groß, dass Hand und Banane rauskommen. Und der Affe möchte unbedingt diese Banane haben. Er greift dazu und er kann sie nicht loslassen. Er will sie nicht loslassen. Er kriegt die Krise. Er möchte unbedingt dieses Ding haben, aber er möchte auch gleichzeitig das essen können, das genießen können. Und irgendwie klappt das nicht. Irgendwie funktioniert das nicht. Und diese Geschichte erinnert mich manchmal an uns, wie wir durchs Leben gehen. Dass wir irgendwas haben, wo wir darauf fokussiert sind, dass wir sagen, das will ich haben, das muss ich haben. Wir halten das fest, wir sagen, das will ich haben, das ist mein Schatz, es ist zu mir gekommen, ihr wisst, worauf ich anspiele. Ich will das behalten, ich will das nicht loslassen. Und vielleicht irgendwann kommen wir dann dazu, dass wir auch sagen, okay, ich habe das jetzt in der Hand und ich will es nicht loslassen, aber wir schleifen die ganze Zeit diese Vase hinter uns hinterher und werden schon, gewöhnen uns daran, dass wir dieses schwere Ding einfach mit uns mitschleppen und wir sehen es schon gar nicht mehr, wir merken es schon gar nicht mehr und wir sagen, okay, es gehört vielleicht dazu, es ist einfach so. Und genau das ist die Frage, die ich heute Morgen einfach uns stellen will, die ich mir gestellt habe. Gibt es vielleicht Dinge, die wir nicht sehen, die da sind, die uns runterziehen, die uns bremsen, die uns langsamer machen? Und dazu hat die Bibel auch ganz konkrete Ansatzpunkte, ganz konkrete Ideen. Und ich frage mich, wo ist das Leben manchmal, wo ist das Leben, von dem die Leute in Biografien erzählen, was sie mit Gott erleben, dass sie große Wunder erleben, dass sie Abenteuer erleben mit Gott, dass sie vielleicht, wenn ihr in eine Live-Group geht, dann hört ihr Geschichten von anderen Leuten, was sie mit Gott erleben. Vielleicht, wenn ihr in die Bibel schaut und wenn ihr da lest, dann lest ihr von Ereignissen, wo Leute große Wunder erleben. Und vielleicht gibt es auch heute Ansatzpunkte und Ideen, was bei euch so dieses Ding ist, was ihr in der Hand habt, vielleicht gar nicht mehr merkt und die ganze Zeit mit euch mitschleppt. Warum empfange ich so wenig? Nächste Folie. Genau, wo sind die Abenteuer in deinem Leben? Letzte Woche bei der Predigt war eine konkrete Geschichte, die Daniel angebracht hat in der Bibel, was ich als erstes Beispiel nehmen möchte, wo es darum geht, dass eine Frau losgelassen hat. Sie war gehorsam und sie war einsatzbereit, sie war opferbereit. Und zwar geht es um die Witwe, um die alleinerziehende Mutter, die für ihr Kind Holz sammelt, die letzte Mahlzeit vorbereiten will und sagt, okay, es ist in diesem Land herrscht Hungersnot, wir haben nichts mehr zu essen, wir haben kein Essen, wir haben kein Geld, um was zu kaufen, wir haben nur noch dieses letzte Öl, wir haben dieses Mehl und wir sammeln Feuerholz, um dieses Essen vorzubereiten und dann werden wir sterben. In dieser Situation kommt Gott zu dieser Frau in Form eines Propheten. Damals gab es noch nicht die Bibel, wie wir sie heute haben. Da hat Gott mehr durch Propheten gesprochen. Also Gott kommt durch den Propheten Elia zu dieser Frau und sagt zu ihr, gib mir dein letztes Brot, gib mir das, was du vorhast, jetzt zu machen. Also und dann ja, sehen wir weiter, wie es weitergeht. Die Frau hat sich darauf eingelassen, sie hat gehorcht, sie hat gehört, sie hat geopfert, sie war einsatzbereit. Die Geschichte lesen wir in 1. Könige 17, Vers 8 und ihr könnt es gerne nochmal nachlesen. Aber was sind die Prinzipien davon, dass wir Wunder erleben, dass wir Abenteuer erleben? Und ich glaube, dieses Gehorchen und diese Einsatzbereitschaft, das gehört ganz deutlich dazu. Nächste Folie. Willst du mir einfach so einen Klicker geben? Das ist vielleicht einfacher. Das ist die eine Geschichte. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, wenn ich in der Situation von dieser Frau wäre, was würde ich dann machen? Ich habe nichts mehr zu essen, es gibt nichts zu essen, ich stehe mit dem Rücken zur Wand und natürlich, ich weiß, ich habe noch ein paar Tage zu leben und dann kommt ein Mann Gottes auf mich zu und spricht mich deutlich an und sagt, gib mir das und dann natürlich würde ich dann sagen, okay, ich gebe das natürlich weg, das ist logisch. Würde ich jedenfalls überlegen, wenn das meine einzige Option ist, Gott spricht zu mir. Aber es ist nicht nur diese Begebenheit, dass Gott immer so spricht, so deutlich spricht. Es gibt noch ein anderes Beispiel. Ich glaube, diese Geschichte hier im Alten Testament ist ein Hinweis darauf, auf das Neue Testament, wie Gott ist und wie Jesus ist. Und das, was in dieser Perspektive vom Alten Testament im Hinblick auf Gottes Plan mit der Welt, was das bedeutet, heißt, dass jeder Mensch von uns irgendwann mal mindestens einmal im Leben vor die Entscheidung gestellt wird, bist du bereit, alles für mich zu opfern? Das ist die Frage, die Jesus jedem Menschen stellt. Im Neuen Testament finden wir eine andere Geschichte und zwar geht es auch um eine alleinerziehende Mutter im Tempel. Klick. In Markus lesen wir diese Geschichte. Jesus setzte sich in die Nähe des Opferkastens und sah zu, wie die Leute Geld hineinwarfen. Also, ihr habt es mitbekommen, Nancy hat es angesagt, es geht heute ums Thema Geld. Mein Ziel ist es nicht, dass ihr werdet es noch gleich erfahren, warum, dass ihr möglichst viel Geld hier jetzt in die Gemeinde gebt, sondern dass ihr einfach mal das Voreingenommensein, was viele von uns häufig haben, wenn es ums Thema Geld geht, dass ihr das Voreingenommensein einfach mal ablegt und einfach mal zuhört, was die Bibel sagt, was Gott euch heute sagt. Die Situation von dem Bibeltext ist, dass Jesus mit seinen Jüngern im Tempel ist, vorher gepredigt hat und jetzt setzt er sich in die Nähe von dem Opferkasten und weiter geht's. Viele Reiche geben Gott dort große Summen. Doch dann kam eine arme Witwe und warf zwei kleine Kupfermünzen hinein. Das entspricht etwa einem Groschen, also 5 Cent. Richtig? Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sagte, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt als alle anderen. Sie alle haben von ihrem Überfluss gegeben, diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß, alles, was sie zum Leben hatte. Also auch wieder eine alleinerziehende Mutter, ja, gibt alles, was sie hat, gibt alles Gott. Und hier ist die Situation anders als in der Geschichte vorher, dass Jesus sie nicht direkt anspricht und Jesus nicht sagt, ich möchte, dass du alles in den Opferkasten gibst, sondern Jesus ist einfach daneben und sieht das. Also es passiert, es gibt die Situation, dass Menschen, ohne dass sie direkt angesprochen werden, einfach sagen, ich möchte alles, was ich habe, Gott zur Verfügung stellen, ohne dass die direkte Aufforderung kommt, ohne dass der Zettel vom Himmel kommt. Und ein weiterer Aspekt in dieser Geschichte, den finde ich interessant, und zwar, dass Jesus sagt zu dieser Frau, oder nicht zu dieser Frau, über diese Frau, zu seinen Jüngern, liebe Jünger, schaut euch diesen Tempel an. Dieser Tempel hat vielleicht 10 Millionen Euro gekostet, ja, und diese Frau hat am meisten gegeben? Vielleicht hat die Frau gedacht, oder wir würden vielleicht heute denken, okay, was machen meine 10 Cent schon aus? Aber diese Frage stellt sich diese Frau gar nicht. Diese Frage ist völlig egal und die ist Jesus auch völlig egal in Bezug auf die Herzenshaltung und die Opferbereitschaft. Jesus sagt, diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen, die aus ihrem Überfluss gegeben haben. Und das stellt Jesus hinaus. Und das möchte ich, dass wir auch das für uns mitnehmen, dass es nicht darum geht, wie viel Masse ich bekomme oder wie viel Masse ich abgebe an Geld, wie die Summe ist, sondern an der Stelle sagt Jesus, der Prozentsatz, das ist das, was wichtig ist. Die Frau im Alten Testament hat 100% gegeben, die Frau hier im Neuen Testament hat 100% gegeben. Und Jesus sagt ganz deutlich, das ist das, worum es mir geht. Jesus geht es nicht darum, an erster Linie sich einen tollen Tempel hier hinzusetzen. Jesus, wir werden es heute Nachmittag auch in der Gemeindeversammlung hören. Uns geht es nicht darum in der Gemeinde, dass wir uns hier ein tolles Gemeindehaus hinsetzen, sondern der Tempel ist etwas oder das Gemeindehaus ist etwas, wo Menschen Gott begegnen und Gott angebetet wird und wo Menschen einfach in Beziehung zu Gott kommen können. Und wir sehen es auch von Jesus, dass er nicht sagt, der Tempel ist schlecht, sondern auch im Gegenteil. Die Kinder haben heute die Geschichte im Kinderprogramm, die Tempelreinigung, wo Jesus darum kämpft, was habt ihr aus meinem Gotteshaus gemacht? Was soll das? Ihr macht daraus einen Marktplatz und es geht nur noch um Geld, ihr betet das Geld an. Das soll es nicht sein. Jesus geht es nicht darum zu sagen, der Tempel ist schlecht, sondern hier soll ein Gotteshaus geben. Aber hier in dieser Geschichte sagt Jesus ganz deutlich, es geht nicht darum, dass wir hier ein 10 Millionen Objekt hinsetzen, ja, und dass wir das haben, sondern Jesus sagt, diese Frau hat mehr gegeben als jeder andere, der aus seinem Überfluss gegeben hat. Das ist es, was Jesus wirklich möchte. Das ist was Jesus Herz ist. Kurz vorher lesen wir in Markus 12, ein paar Verse vorher, wo Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Worum geht es dir, Jesus? Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und ganzer Seele und mit all deinen Gedanken und mit all deiner Kraft lieben. Und das zweite Gebot und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das. Das ist das Herz von Jesus. Das ist das Herz von Gott. Das ist das, was er möchte. Er möchte, dass wir Gott, den Herrn, von ganzem Herzen, mit aller Seele, mit aller Kraft, mit den Gedanken, dass wir ihn lieben. Und dann alles andere ist dann die Folge davon. So wie diese Frau das zum Ausdruck gebracht hat, dass sie wirklich alles gegeben hat. Als Dank dafür, ja, dass sie einfach Gott kennen darf, dass sie, ja, einen Gott hat, den sie vertrauen kann, den sie anbeten kann. Und das ist eine andere Art von Gehorsam, auch als in der ersten Geschichte, wo keine direkte Ansprache von Jesus kam, du musst jetzt alles geben, sondern ist es irgendwas innerlich in ihr passiert bei der Frau, dass sie gesagt hat, ich möchte das, ich möchte wirklich alles geben. Ein weiteres Beispiel, ein drittes, letztes Beispiel in der Geschichte, in der Bibel, möchte ich nennen, ist Zachäus. Zachäus ist genauso ein Mensch, der einfach aus der Begegnung zu Jesus gesagt hat, ich möchte geben, was ich kann. Und zwar ein Beispiel, wo Zachäus war ein Mensch, war ein Zöllner, war ein Zolleinnehmer, hatte die Autorität von der Besatzung Rom, dort, wo unter dem Volk Israel Steuern einzutreiben. Und er hatte natürlich die Macht, er saß am längeren Hebel und hat Leute ausgenommen, hat seine Macht ausgenutzt. Und Jesus lädt sich bei diesem Menschen ein, der absolut eklig ist, der Menschen betrügt, der Menschen, weiß ich nicht, um ihr Geld betrügt. Und dort bei diesem Menschen lädt sich Jesus ein. Er sagt, ich möchte mit dir Abendessen. Und am Ende, nach der Begegnung mit Jesus, sagt Zachäus, ich möchte 50%, ich möchte die Hälfte von dem abgeben, was ich besitze. Ich gebe es einfach weg, ich gebe das den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, zahle ich ihm die Summe vierfach zurück. Ein weiterer Aspekt, den wir lernen, ja, Jesus hat, ich lese nichts davon in der Bibel, dass Jesus sagt, dass Jesus Zachäus darauf anspricht, dass er irgendwie was Geld weggeben soll oder und so weiter, sondern es passiert irgendwas in dem Gespräch während des Essens mit Zachäus im Inneren, dass er hinterher sagt, ja, ich bin Jesus begegnet, ich möchte gerne das abgeben, was ich kann. Und gleichzeitig kommt da ein weiterer Aspekt mit rein. Zachäus gibt nicht 100%. Wir haben die beiden Superfrauen, die 100% weggeben. Wir haben Zachäus, der immerhin 50%. Aber auch darum geht es Jesus nicht. Wir haben gehört, Jesus geht es darum, dass du ihn mit aller Kraft, mit deinem ganzen Verstand und so weiter liebst. Und ich glaube, Zachäus wollte ein guter Haushalter sein. Er hatte ein Haus, er hatte Angestellte, er hatte verschiedene Aufgaben, verschiedene Verpflichtungen. Und er hat gesagt, okay, 50%, klar, gebe ich weg, aber gleichzeitig hat er auch gesagt, ich möchte auch weiterhin das, was ich habe, was meine Verantwortung ist, anders in Zukunft damit arbeiten und umgehen, aber gleichzeitig auch meinen Haushalt, meine Verpflichtungen, mein Leben auch weiterleben können und so weiter. Und da kommt dieser Aspekt auch dahin, dass es Jesus nicht darum geht, alle Christen immer auf der Welt müssen immer all ihr Geld weggeben. Das ist es nicht, sondern Jesus geht es um das Herz. Am Ende, nach dem Besuch, sagt Jesus, hier bei Zachäus ist Friede eingekehrt in dem Haus. Da hat sich was verändert in dem Haus und da sind Wunder passiert. Bei der Witwe, bei den beiden alleinerziehenden Müttern sind Wunder passiert und bei Zachäus sind Wunder passiert. Und bei ihm war es das, dass er dieses Geld einfach, was ihm so wichtig war, was sein Ziel des Lebens war, alles dreht sich um das Geld, dass sich das verändert hat. Und er hat losgelassen und er hat Wunder erlebt. Er hat Frieden im Haus erlebt. Er hat Segen im Haus erlebt. Was heißt das für uns? Es gibt den Aspekt Gehorsam und Einsatzbereitschaft, der, glaube ich, dazu wichtig ist, dass wir Segen, dass wir Wunder erleben. Und ich glaube, dass es zwei Gruppen von Menschen hier gibt. Die einen, die das schon leben oder die das leben, die anderen, die das nicht leben. Und ich habe hier mal eine Veranschaulichung. Und zwar die erste Gruppe ist davon überzeugt, dass sie alles Geld, was sie besitzen, alles, was sie haben, brauchen, um überleben zu können, um von A nach B zu kommen. Von A nach B. Also A nach B braucht 100%. Das ist die Überzeugung von vielleicht wahrscheinlich vielen Leuten, dass sie sagen, okay, ich brauche das Geld für dies und dies und dies und dies und dies, sonst kann ich nicht leben. Das ist das, was ich brauche. Oder es gibt eine zweite Gruppe hier in diesem Raum, die sagen, um von A nach B zu kommen, um für meinen Lebensunterhalt zu sorgen und alles, was dazugehört, brauche ich 90%. Das Interessante ist, diese zwei Gruppen gibt es. Diese Gruppe ist bekloppt. Diese Gruppe glaubt, diese Gruppe ist bekloppt. Die Frage an euch heute ist, zu welcher Gruppe von Bekloppten wollt ihr gehören? Und die Bibel macht da ganz, ganz deutliche Aussagen und ganz klare Hinweise, ja, dass 90% bringt dich zu C, zu Segnungen und Wundern. Da gibt es die nächste Bibelstelle, Maleachi 3, Vers 10. Bringt den kompletten Zehnten, 10%, eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Bringt den kompletten zehnten Teil in das Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Essen gibt, damit die Leviten essen können. Die Leviten waren Vollzeit angestellt im Tempel und haben sich um die Musik gekümmert, natürlich, um die ganzen Rituale gekümmert, dass einfach der Tempel, dass der Arbeitsablauf im Tempel funktionieren konnte. Und hier steht, es gibt 10% in den Tempel, damit die Leviten genügend Nahrung haben. Stellt mich doch auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Also hier ist ein ganz konkreter Anhaltspunkt dazu, was sagt die Bibel, wie viel wir weggeben können, damit wir das erleben können, wovon wir gesagt haben, wir möchten auch Abenteuer, geistliche Abenteuer beginnen zu erleben. Wir möchten Segnungen erleben, wir möchten Wunder erleben, wir möchten tolle Sachen erleben. Und ich glaube, als Startpunkt, ja, ist das eine Einladung an jeden. Es ist keine Verpflichtung, es ist keine Voraussetzung, um in den Himmel zu kommen, aber es ist ein Angebot, das dir sagt, wo Gott sagt, testet mich doch, prüft mich doch, ja, und wenn ihr gerne Segnungen möchtet, ja, nicht so, wie ihr es denkt, so wie es Gott denkt, dann macht das. Dann lasst euch darauf ein, fangt an zu spenden. Was ist für dich dran? Zu welcher Gruppe von Menschen gehörst du? Vielleicht geht es für dich darum, dass du anfängst, 1% zu geben. Fang mit 1% an, 2., 3, nächstes Jahr und so weiter, dass du darauf hinarbeitest. Oder du bist in der Zachäus-Kategorie, dass du sagst, okay, was brauche ich zum Leben? 50%, alles klar, die andere Hälfte gebe ich weg. Oder Gott kann auch ja, zu dir sprechen und sagen, okay, gib alles. Ich will mich nicht in die Rolle als Mensch stellen und dir das zu sagen, dass Gott dir das sagt, sondern das muss Gott, sollte dir Gott persönlich sagen und dir aufs Herz legen und dann wird er sich dazu stellen, wenn er dir das sagt. Überleg, was ist für dich dran, was ist dein, ja, das, was du geben sollst. Vielleicht eine Hilfe dazu, wie das passieren kann. Erstelle dein Budget. Richtig. In Rooted 2 machen wir gerade, wer in ein Rooted mitmacht, in dem Hauskreis, in den Kleingruppen, in denen wir gerade sind, da geht es genau darum, erstell dein Budget. Mach das vielleicht wie Zachäus, der das wahrscheinlich innerlich genau wusste, was brauche ich, was sind meine Ausgaben, was sind meine Einnahmen und genau wusste, das brauche ich, um für Jesus optimal zu leben, um so zu leben, wie Jesus das möchte und alles, was ich nicht brauche, ja, das kann ich weggeben, das kann ich für sein Reich geben, dass Gott andere Menschen damit segnen kann, damit Gott Menschen segnen kann. Wenn du kein Budget erstellst, passiert das Ganze per Zufall, dass du schnell dahin gerätst, dass du deinem Geld hinterher rennst, dass am Ende des Geldes noch viel Monat übrig bleibt zum Beispiel oder dass ja, du einfach nicht den Überblick hast, dich verschuldest, was auch immer. Ja, deshalb die Einladung, mache ein Budget und mach das mit Gott. Frag Gott, was du wirklich brauchst zum Leben. Und dazu gehört auch, dass du deine Versicherung, Lebensunterhaltungskosten, auch dass du genießen kannst, dass du Urlaub machen kannst, kannst du mit da reinzählen, was du brauchst. Es ist nicht so, dass Gott möchte, dass wir uns unterdrücken und dass wir das Leben nicht genießen können, sondern er hat uns eine Schöpfung gegeben, damit wir sie genießen können. Andererseits gleichzeitig, ja, wird dir dann auch Gott sagen, was brauchst du nicht und dir dann auch sagen, okay, das ist der Betrag, den du weggeben kannst, damit zum Beispiel im Tempel, im Gemeindehaus, dass es da vorwärts gehen kann und weitergehen kann, noch mehr Menschen dem Gott begegnen können, Jesus begegnen können und dass du persönlich auch gesegnet wirst und Gott erlebst, also die verschiedenen Kategorien. Was fragt dich Jesus heute? Das ist so die Frage, die ich dir heute stellen möchte. Was ist das, was Jesus dir heute sagt? Mach mal eins weiter. Jesus fragt auch heute, bist du bereit, alles loszulassen und mir bedingungslos nachzufolgen? Lass diesen Satz einfach mal persönlich für dich sitzen. Ja, Jesus ist hier, er spricht dich an und er fragt dich, bist du bereit, wirklich alles loszulassen und mir bedingungslos nachzufolgen? Was ist die Banane, die du in der Hand hältst, die du nicht loslassen kannst? Und was ist das, diese Freiheit, die vielleicht Jesus dir anbietet und sagt, ja, lass los, ich möchte dir vielleicht was anderes geben, viel mehr geben. Ich möchte dir was Neues zeigen, von dem du noch nicht geträumt hast. Was sind die Sachen? Ja, das kann nur Gott dir sagen. Und so wie Gott zu dieser Frau gesprochen hat, so wie Gott das Innere von Zachäus verändert hat, so will er das auch heute tun. Und er fragt dich, bist du bereit, alles loszulassen und mir bedingungslos ja, zu opfern? Jesus, ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, dass du uns das klar machst. Wir möchten uns dir zur Verfügung stellen und sagen, du bist unser Herr, du bist unser Gott und du bist unser König. Du hast alles gemacht, Vater, du hast deinen Sohn geschickt, weil du uns zuerst geliebt hast und du hast deinen Sohn geopfert, weil du dir nichts sehnlicher sehnst, als dass wir wieder in Beziehung mit dir kommen können, dass wir dich besser kennenlernen und dass wir in Einklang mit dir sind, dass wir dein Herz kennenlernen. Vater, und ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt sprichst zu uns. Du sagst, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Lasst uns das nochmal zusammen beten. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Und es kann sein, dass Gott dir keinen Geldbetrag aufs Herz gelegt hat, sondern irgendwas anderes gesagt hat. Dass es nicht Gott jetzt für dich um Geld geht, sondern dass es darum geht, dass du irgendwas anderes loslässt. Das ist auch völlig in Ordnung, das ist völlig okay. Ja, vielleicht ist es was, dass Gott dir sagt, okay, lass los, gib Geld weg als Zeichen dafür, dass du sagst, okay, ich bin bereit, alles zu opfern. Und ein Betrag davon oder ein Element davon kann Geld sein. Wir haben ganz bewusst nicht die Kollekte vor der Predigt eingesammelt, nicht damit am Ende mehr bei rauskommt, vielleicht, sondern dass ihr nochmal die Kollekte als Möglichkeit der Anbetung, der Antwort darauf seht, was Gott für euch möchte, was Gott eigentlich möchte. Das Kollekte weggeben heißt nicht, dass ihr irgendwas von euch weggeben müsst, sondern dass ihr sagt, okay, ich bin bereit, Gott alles zu geben und ich möchte ihm diesen Teil jetzt davon geben, von dem, was ich habe. Und ich möchte etwas weggeben und damit sagen, Gott ist mir wichtiger als das Geld, Gott ist an erster Stelle. Deshalb wird jetzt während dem Lied, werden jetzt die Kollektenbeutel rumgehen und ich lade dich wirklich ein, dass du, wenn du da Geld reinlegen möchtest, dass du das ganz bewusst machst und auch wenn der Kollektenbeutel an dir vorbeigeht, dass du kurz innehältst und sagst, danke Gott für das, was ich habe und ich möchte dir zurückgeben. Ich stell mich dir zur Verfügung. Auch wenn du einen Dauerauftrag hast, ist es jetzt einfach die Gelegenheit, wenn du diesen Beutel siehst, dass du sagst, ja, das ist ein Symbol dafür, dass Gott mir alles gegeben hat und dass er mir mein Leben gegeben hat und ich möchte ihm sagen, danke dafür und ich möchte etwas zurückgeben davon, was er mir gegeben hat. Danach werden wir das Abendmahl feiern. Und es wird die Gelegenheit geben, dass du auch das aufschreiben kannst, was Gott dir sagt, was du loslassen sollst. Dass es nicht das Geld ist, sondern vielleicht ist es irgendwas, was du festhältst. Ist es ein Gespräch, was lange dran ist, eine Versöhnung, die lange dran ist mit irgendeinem Menschen in deinem Leben. Vielleicht ist es eine Haltung von dir, die du loslassen sollst, wo du sagst, das ist nicht das, wie Gott ist, wie Gott mich sieht. Vielleicht sind es Gedanken, die du dir selber machst, Dinge, die du dir sagst, aber die Gott dir nicht sagt. Vielleicht sind es Lügen, die du loslassen sollst. Dann ist es nachher beim Abendmahl die Möglichkeit und die Gelegenheit, dass du das aufschreibst und dass du das festmachst und dass du das in den Müll schmeißt und sagst, ja, Gott, ich lass los, ich gebe dir das, was ich loslassen soll. Nutz einfach die Zeit jetzt für dich, dass du kurz überlegen kannst, Gott, was ist das, was ich dir überlassen soll, was ich dir geben soll? Was möchtest du von mir, damit ich mehr werde wie du und dass ich dich mehr erkenne?